Schon vor seiner Taufe hat Johannes, ja, den man ja den Täufer nennt und der mit Wasser tauft, er hat ihn schon angekündigt als den, der nicht mit Wasser tauft, sondern mit Heiligem Geist und Feuer. Lass uns das nochmal in Erinnerung rufen aus Markus 1. Ganz am Anfang wird das ja schon erzählt, Vers 7 und 8. Er verkündete und sprach, also Johannes, ja, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, kraftvoller, effektiver, wirksamer. Ja, wo man ja sagen muss, schon bei Johannes kam ja ganz Judäa zu ihm hinaus. Ja. Also der hat nicht in die Arena zu einer Großveranstaltung eingeladen in Jerusalem, sondern der hing da in der Wüste am Jordan rum, aber hatte so eine Autorität, so eine Vollmacht, dass die Menschen gespürt haben, hier ist Gott am Werk, das ist ein nach langer, langer Zeit mal wieder ein Prophet Gottes, der hier aufsteigt. Und das war also schon ein starker Prophet, sage ich mal. Aber er sagt von sich, es kommt einer, der stärker ist, also noch stärker ist als ich. Und ich bin gar nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Also das deutet auf diesen riesigen Abstand, den er zwischen sich und dem, den er ankündigt, sieht. Ich habe euch mit Wasser getauft, nach dem Motto, kann ja jeder. Er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ja, und da wird also Jesus selbst, der Messias, mit dem Heiligen Geist verbunden. Ja, und der Messias, das ist ja der Gesalbte. Ja, ihr wisst, dass das Maschiach, das hebräische Wort, im Griechischen Christus heißt und Christus auch im Griechischen heißt der Gesalbte. Ja, und die Prophetie wird mit Jesus selbst verbunden, dass er der ist, der Salbung empfängt und diese Salbung durch den Geist Gottes weitergibt. Schon Jesaja hat über ihn gesagt, Jesaja 11, Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ist natürlich ein und derselbe Geist, ja, es sind nicht sieben Geister, obwohl es auch die sieben Geister vor dem Thron Gottes gibt in der Offenbarung, aber es ist schon so, dass es der Geist des Herrn ist und der wird auf ihm ruhen. Das ist eine Messias-Prophetie, also eine Prophetie für den Gesalbten. Der ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er ist bevollmächtigt durch den Geist Gottes. Und diese Salbung will er weitergeben. Und tatsächlich, als dann Johannes ihn angekündigt hatte, nach Jesaja, als Jesus dann tatsächlich an den Jordan kam, wie wir in dem gelben Bild gesehen haben, bezeugte Johannes und hat es selbst gesehen, wie der Heilige Geist herabkam. Das steht in Johannes 1, Vers 32, dieses Zeugnis. Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Es ist interessant, dass der Heilige Geist sich in einer Taube manifestieren kann. Und das Entscheidende ist hier das Wort, das ist also Johannes 1, 32, er blieb auf ihm. Ja? Also man war schon vom Alten Testament her gewöhnt, dass der Geist Gottes schon mal herabkommen kann. In ganz besonderen Fällen, auf einen Propheten, auf einen Priester, auf einen König vielleicht. Ja? Und dann kam er, dann hat er seine Botschaft gebracht und dann war er sozusagen wieder weg. Und hier ist so dieses Erstaunliche, dass er sieht, der Geist, der blieb auf ihm. Und ich habe ihn nicht erkannt. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, das hat also Johannes vom Vater gehört, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Das ist der Täufer im Heiligen Geist. Er ist also keine Speziallehre der Pfingstler oder ja, klar, das Wort Täufer steht nur bei Johannes, dem Täufer, aber es ist das gleiche, das Partizip jetzt als Hauptwort zu übersetzen. Also er ist der Täufer im Heiligen Geist. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das macht ihn in den Augen von Johannes dem Täufer auch zum Sohn Gottes, weil das kann nur er. Nur er kann mit dem Heiligen Geist taufen. Kein Evangelist, keine Manipulation, keine Handauflegung irgendeines Menschen. Er ist der Täufer. Höchstens wird es vermittelt durch Menschen, aber er ist der Eigentliche, der das tut. Ja, und so berichten ja dann die Evangelien nach der Taufe Jesu, wie er in Autorität und der Vollmacht des Heiligen Geistes durch Judäa, durch Galiläa und Samaria gezogen ist und Wunder gewirkt hat und eben diese Kraft des Geistes in seiner Predigt und in seinen Predigten, seiner Lehre und in seinem Tun, insbesondere den Heilungen und den Austreibungen von Dämonen zum Ausdruck gebracht hat. Und als Petrus später im Haus von Cornelius, dem Römer, ist, da beschreibt er das so und bringt das eben mit dieser Formulierung in Verbindung. Das ist Apostelgeschichte 10, Vers 37. Ihr wisst das ja, habt doch davon gehört, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing, nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Ja? Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also da wird das nochmal gesagt, warum hatte Jesus denn diese Vollmacht, diese Autorität? Weil er eben mit dem Heiligen Geist gesalbt war, mit der Kraft. Da ist wie dieses Wort Salbung. Ja, das ist so in manchen christlichen Kreisen, wird das so ein bisschen strapaziert, aber das kommt daher, das hat schon seine Berechtigung auch. Ja. So, und jetzt hat er gewirkt, einige Jahre lang, ja, und kommt dann allmählich zum Ende seiner Wirksamkeit. Er merkt, irgendwann wird jetzt die Zeit kommen, wo er von der Erde gehen wird. Er wird zum Vater zurückgehen. Und in dem Augenblick merkt er, dass er genau diese Salbung auf seine Jünger übertragen möchte. Ja, dass also nicht die Salbung bei ihm hängen bleibt und mit ihm von der Erde verschwindet, sondern dass die Menschen, seine Jünger, genau diese Salbung empfangen sollen. Und das klingt in den Abschiedsreden von Jesus dann so, Johannes 14. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das ist ein schönes Wort, oder? Ein Beistand. Manchmal braucht man einen Rechtsbeistand. Linksbeistand braucht man nicht, glaube ich. Genau, aber einen Rechtsbeistand. Oder einen, der einfach einem beisteht. Der einem zur Seite steht, der einen unterstützt. Ich weiß gar nicht, ob der so viel machen muss unbedingt, aber der da ist. Ja? Und so, dass er bei euch bleibt, auch interessant wieder dieses Bleiben, gell? Dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, das ist der Beistand. Ja? Er will vom Vater den erbitten und der soll als Salbung, als Beistand bei den Jüngern sein. Den die Welt nicht empfangen kann, denn sie achtet gar nicht auf ihn. Sie erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Könnte man fragen, erkennst du den Geist Gottes, wenn er wirkt? Kriegst du das mit? Die Welt kriegt das gar nicht mit. Viele Christen auch nicht, sage ich jetzt mal so. Aber das ist wunderbar, wenn wir dafür sensibilisiert sind, wo und wie der Geist Gottes wirkt und Hinweise gibt und diesen Beistand zum Ausdruck bringt. Vers 18, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich gehe zwar weg, aber durch den Geist Gottes komme ich zu euch zurück. Ich bin zwar beim Vater, zu Rechten des Vaters, aber ihr seid gar nicht allein. Denn der Beistand ist doch da. Durch den Geist komme ich zu euch zurück. Deswegen kann das so, wir haben es ja gesungen, der Verstand begreift das nicht, kann ja sowohl zu Rechten Gottes sein, als auch in dir und mir, durch seinen Geist. Ja? Und das ist dieser Beistand. Ein wunderbares Bild für diesen Beistand, das ist vielleicht ungewöhnlich, das ist in dieser wunderbaren Geschichte zu erkennen von Jonathan und seinem Waffenträger. Das hat an dem Tag, wo ich zum ersten Mal in dieser kraftvollen Weise die Geistestaufe erlebt habe, den Täufer im Heiligen Geist erlebt habe, hat dann einer darüber gepredigt und es erschien mir erst ein bisschen abwegig. Aber ich bin dann dahinter gekommen, dass das tatsächlich was damit zu tun hat. Und das möchte ich euch mal als Illustration dieses, als Angebot, als Illustration dieses Beistandes mal nahelegen. Dieser Waffenträger, der mit Jonathan zur Wache der Philister geht. Ja, die Israeliten waren ja total unterdrückt. Selbst Saul, der König, verlor allmählich den Mut. Und der Jonathan, das ist so, der hat so richtig das Herz am rechten Fleck. Der sagt, ich möchte doch gucken, ob da was geht, ob wir nicht doch irgendwas ausrichten können. Ja. Und dann begleitet ihn dieser Waffenträger. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus, weshalb er sich das traut. Ich nehme euch da damit mal rein, das ist in 1. Samuel 14 geschildert. Erstmal die Verse 6 bis 7. Er sagt zu dem Waffenträger, Jonathan, komm, lass uns doch zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Ja, die haben ja die Israeliten unterdrückt. Vielleicht wird der Herr ja durch uns wirken, durch uns beide, durch den Waffenträger und mich. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Und zwar, wenn der Waffenträger dabei ist, wenn der Heilige Geist dabei ist. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Wie die Ermutigung bei Josua. Ja? Aber das sagt der Waffenträger zu ihm, er unterstützt ihn. Dieser Beistand ist ein Comforter, ein Unterstützer, ein Ermutiger. Ja? Du hast was auf dem Herzen für Gott zu tun und er stellt sich an deine Seite und sagt, wenn du das machst, ich bin mit dir. Wenn du den Mut hast, das zu machen für Gott, für sein Königreich, ich bin mit dir. Ja? Ich habe das x-mal erlebt, manchmal wünscht man sich ja, dass ein paar mehr Leute da so mitziehen. Man sagt irgendwie, was weiß ich, eine Freimission oder irgendeine evangelistische Aktion an. Ja, es ist nicht jedermanns Ding, manchmal ein bisschen Angst oder wie auch immer. Oder keine Zeit natürlich normalerweise. Aber wenn dann der Waffenträger mit ist, wow, das ist ganz was anderes. Dann kannst du ganz schön was reißen. Und er ermutigt ihn. Er ist nicht auf sich allein gestellt, er hat ja den Waffenträger mit. Und dann verabredet Jonathan mit dem Waffenträger ein Zeichen dafür, dass der Herr ihnen Sieg geben wird. Wenn die nämlich sagen, kommt herauf, dann heißt das, Gott wird einen Sieg geben. Und dann heißt es in Vers 11, als sie sich nun beide den Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister höhnisch, siehe, die Hebräer kommen aus ihren Löchern heraus, diese Angsthasen, ja, in denen sie sich verkrochen haben. Total verschätzt. Total verschätzt. Der Waffenträger ist dabei. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Also die wollen ihnen nicht Waffenunterricht geben oder sowas. Also was würde man heute sagen? Dafür müsste man eigentlich mal eine passende Redensart finden. Wir werden es euch schon zeigen. Ja? Also kommt mal rauf, wir werden euch mal richtig die Fresse polieren, würde man glaube ich sagen, ja, auf Deutsch gesagt. Ja? Wir zeigen es euch mal. Ihr seid wohl verrückt, zeigt euch hier einfach. Ja? Das sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, das ist doch genau das Zeichen. Steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Wieso Israels? Er ist doch nur ganz alleine und noch dieser Waffenträger, der Namenlose. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Es müssten die doch eigentlich nur noch runtergeschubst werden. Und jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Der hat die Drecksarbeit, hat einer mal gesagt, erledigt. So dass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerland an die 20 Mann erschlugen. Also zu zweit waren die unschlagbar. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass 1 plus 1 nicht 2 ist. Ja? Also in der Schule lernt man das zwar so, aber wenn es der Waffenträger ist, dann ist das 1 plus 2 sind viele. Ja? Da kam die übernatürliche Bestätigung Gottes hinzu, durch diesen Waffenträger. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager auf dem Feld und unter dem ganzen Volk, sogar die, welche auf Posten standen. Und der Verheerungszug und sie erschraken und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes, heißt es danach in Vers 15 wäre das, ja? Genau. Also eine übernatürliche Bestätigung, die weit über das Menschenmögliche hinausgegangen ist. Warum? Weil der Jonathan es gewagt hatte. Warum? Weil der Waffenträger mit ihm gegangen ist, der ihn ermutigt hat. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für das, wie der Heilige Geist uns, wenn wir das Reich Gottes ausbreiten wollen, uns Waffen zur Rechten, sagt Paulus einmal, ja, und zur Linken zur Verfügung stellt. Gaben des Geistes, Offensivwaffen, um die Finsternis zurückzuweisen und gegen die Finsternis mit Waffen des Lichtes hervorzugehen. Es kann ein Wort der Erkenntnis sein, ein Wort der Prophetie, was die Situation komplett ändert. Ja? Es kann die Unterscheidung der Geister sein, dass man sofort erkennt durch den Geist Gottes, was hier los ist und wirksam eingreifen kann. Und so hat Jesus seit Pfingsten Menschen mit dem Heiligen Geist gesalbt und getauft. Von Pfingsten an, er hat es ja angekündigt, und Menschen bevollmächtigt, auch mit den Waffen des Geistes zu agieren, nicht mit irdischen, fleischlichen Waffen. Leider ist es in der Kirchengeschichte dann oft falsch gemacht worden bei den Kreuzzügen und vielen anderen. Wurde mit irdischen Waffen gekämpft. Dabei haben wir Waffen des Lichtes und Waffen des Geistes zur Verfügung gestellt bekommen. Naja, und dann sagen viele, Pfingsten, das war die Taufe im Heiligen Geist. Ja, das stimmt, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist, und zwar an Pfingsten, da wo die Gemeinde entstand, wo 3000 Seelen an einem Tag errettet worden sind. Und das war einmalig, das ist ja nicht wieder zu wiederholen, diese Art von Taufe im Heiligen Geist. Aber ich glaube, das geht weiter, denn schon am Ende der Pfingstpredigt oder danach sagt Petrus, das steht in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also eine Verheißung an die, die sich da taufen lassen wollen und sollen. Aber dann kommt es, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, die vielleicht noch gar nicht geboren sind, und allen, die ferne sind, die wir noch gar nicht kennen. Aus Deutschland, aus Pakistan, aus dem Iran, aus Holland. Was haben wir noch zu bieten? Ja? Aus aller Herren Länder, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ist da eine Grenze dem gesetzt? Nein, eine Pauschalverheißung, die über Generationen und über Nationengrenzen hinweg gültig ist. Das klingt schon ganz schön pauschal und unbegrenzt. Warum sollte es mit Pfingsten aufhören? Warum sollte es mit dieser Generation aufhören? Wir lesen ja allein schon in der Apostelgeschichte, wie sich ähnliche Dinge wie an Pfingsten auch anderswo ereignet haben. In Samaria kam der Heilige Geist herab, als die Apostel für die Neugetauften gebetet haben. Auf den Pharisäer Saulus legt in Damaskus der Ananias seine Hände und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Im Haus des Römers, eines unbeschnittenen Nichtjuden, im Haus von Cornelius in Caesarea, fällt der Heilige Geist unmittelbar, ohne Handauflegung, ohne Beeinflussung, wenn man so will, von Menschen durch eine souveräne Taufe im Heiligen Geist vom Himmel her. Das hat Jesus gemacht. Das hatte der Petrus gar nicht auf dem Zettel. Der war nur, Gott sei Dank, gehorsam und hat sich da in dieses Haus von diesem Cornelius hineingewagt. Aber er predigte und hatte eine schöne Predigt ausgearbeitet, aber kam nur bis Punkt 3 oder so, ja, oder 2. Und da fiel der Heilige Geist, während ich redete. Hat gar nicht abgewartet. Ja, vielleicht war das nicht mehr so wichtig, was danach noch Paulus noch so vorbereitet hat. Petrus, genau. Und das Verrückte ist aber, dass er sich später dafür rechtfertigen musste, dass das passiert ist. Erstens, wie konntest du da überhaupt hingehen? Ja, ich glaube nicht, das gibt es manchmal. Da, wo Gott eindeutig was tut und dann kommt irgendeiner später und sagt, das hätte aber gar nicht passieren dürfen. Das geht ja eigentlich gar nicht, was du da gemacht hast. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Und dieser große Apostel, sagen wir, ja, der musste sich vor seinen strengen Geschwistern, den Judenchristen in Jerusalem, rechtfertigen. Und was ist seine Begründung? Was ist sein Argument? Und das ist nicht übertragbar auf uns auch heute. Er zieht nämlich eine Parallele zwischen diesem Ereignis im Haus von diesem Römer Cornelius zu dem ersten Pfingsttag. Ja? Und eine Parallele heißt, diese Taufe im Heiligen Geist an Pfingsten ist nicht einmalig. Und zwar beschreibt er das als Argument zu seiner Rechtfertigung, warum hast du das gemacht? Ja, Kapitel 11 der Apostelgeschichte, wo Petrus dann zurück ist in Jerusalem, Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Nein, es war doch am Anfang da zu Pfingsten auf dem Söller, das war doch ganz was anderes, da wurde doch vorher tagelang gebetet, die haben gefastet, die waren da oben, da waren nur Gläubige, da waren nur Juden zusammen, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Doch, der Petrus vergleicht das. Das war im Prinzip, dass der Vorgang war im Prinzip das der gleiche, dass vom Himmel her souverän der Heilige Geist gegeben wurde auf Nichtbeschnittene, sogar vor ihrer Taufe. Das ist auch verrückt. Wie? Petrus hat gesagt, lasst euch taufen und dann werdet ihr die Gabe. Halt, Gott, der Täufer im Heiligen Geist, dein Timing, du musst die doch, die müssen doch erst getauft werden. In dem Fall war es umgekehrt. Der Heilige Geist kam auf ungetaufte, nicht beschnittene Leute, souverän. Und da hat der Petrus gesagt, ja, ich glaube, jetzt sollten wir die irgendwie auch taufen, irgendwie am besten. Ja? Also das war eine ganz große Veränderung. Aber er zieht eine Parallele, gleich wie auch auf uns am Anfang. Da musste ich an das Wort des Herrn denken, sagt Petrus. Wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist oder in Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Also er zieht eine Parallele und bezieht das sogar auf diese Verheißung von Johannes dem Täufer. Oder auch die Verheißung, die Jesus selbst aufgegriffen hat, in Bezug auf die Taufe im Heiligen Geist. Ja, also merkt ihr, das ist schon innerhalb des Neuen Testamentes eine Übertragbarkeit von der Taufe im Heiligen Geist gewesen. In ganz andere kulturelle Kontexte, in ganz andere lokale Kontexte. Warum nicht von dort aus Glauben empfangen, dass Gott das zu jeder Zeit, dass Jesus das zu jeder Zeit wieder tun kann. An jedem Ort, in jedem Land, in jeder Generation. Denn wir sagen doch, haben wir bei dem Thema der Heiler gesagt, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Warum sollte er heute nicht in der Lage sein, Menschen genau mit diesem selben Heiligen Geist, wie bei Cornelius und wie an Pfingsten, zu taufen? Und die Quantität, sage ich mal, es ist eines die Qualität der Vollmacht des Geistes, gell? Aber die Quantität, wie ausgeteilt worden ist, ist auch unbegrenzt. Da wurden keine bestimmten Menschengruppen dafür exklusiv ausgewählt. Ja, der Priester ist gesalbt, ja? Der Bischof, der Erzbischof, ja. Und dann gibt er einem bei der Firmung, glaube ich, so eine sanfte Ohrfeige oder so. Also gibt es so Ideen, also oder diese Sukzession, es ist nur der Papst und dann die Priester, die Arzt, diese Weitergabe der Salbung. Ja klar, wenn es keine weitere mehr geben würde, dann müssen wir, das ist wie eine Salami, müssen wir da die Salbung über die Jahrtausende ein bisschen breit streichen, ja. Streichwurst, ja. Also klingt jetzt locker vom Hocker gesagt, aber das glauben ganz viele, dass die Salbung eben nur auf dem Priester ist. Aber bei Cornelius, da war noch, hat Petrus noch nicht mal dafür gebetet, das hat der Herr unmittelbar vom Himmel geschenkt. Und Petrus hat ja schon in seiner Pfingstpredigt gesagt, an Joel 3 erinnert, ja, diese Ausgießung des Geistes aus Joel 3 zitiert. Das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 17. Es wird geschehen in den letzten Tagen, das ist auch noch mal interessant, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Ja, die müssen noch erst Unterricht bekommen, die müssen noch erst das und dann dieses und dann jenes. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Eure Ältesten werden Träume haben. Ja, über meine Knechte, über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Also da ist so was Unlimitiertes, Unberechenbares. Ja? Ohne theologische Ausbildung, ohne Bibelschule, egal welchen Geschlechtes, welchen Alters, auch welcher, sag ich mal, gesellschaftlichen Gruppe, hochstehend, niedrigstehend. Wow. Und das hat sich so erwiesen, schon in der Urchristenheit, und ist über die Jahrhunderte auch weitergetragen worden. Wobei, wie ich schon sagte, die Kirche oft diese Salbung so nicht mehr erlebt hat und dann einfach versucht hat, über die Weitergabe von Ämtern zu transportieren. Aber wie gesagt, Petrus hat gemerkt, dass jetzt die letzten Tage eingeläutet werden. Und wenn damals schon die letzten Tage sind, wie viel mehr zu unserer Zeit, wo nun tatsächlich auch eine vor 100 Jahren erneut eine Ausgießung des Geistes Gottes zurückgeschenkt worden ist. Ja, das haben viele damals abgelehnt und es war auch sehr viel natürlich Unreifes, Unerfahrenes damit, im Umgang damit passiert. Aber immer wieder, bis zum heutigen Tag, gibt es Menschen, die erleben, dass diese Taufe im Heiligen Geist auch heute geschieht und dass sie eigentlich jedem angeboten wird. Und das führt natürlich auch Menschen zusammen, die zu einem Leib zusammengeformt werden. Ja? Das sollte die Ausnahme sein, dass einer wie Jonathan ganz allein auf sich gestellt, auf weiter Flur, nur mit dem Waffenträger, was auch geht, steht. Aber Gott hat uns eigentlich nicht als Einzelkämpfer, sondern zu einem Leib berufen. Und deswegen verbindet Paulus diesen Hinweis auf den Leib Christi, auch den örtlichen Leib, die Gemeinde, mit dieser Taufe durch den Geist Gottes. Hört mal da rein in 1. Korinther 12, Vers 13. Da sagt Paulus, schreibt er im Korintherbrief, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Also einerseits haben wir die Geistestaufe empfangen, aber wir sind auch in einen Leib getauft worden. Das geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Kontext. Ob wir nun Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Das bewirkt der Täufer im Heiligen Geist. Also er bringt auch die Menschen natürlich zusammen. Und das ist schon auch faszinierend, welche Grenzen das überschreiten kann. Ja? Manchmal an Stellen, wo du das gar nicht erwartest. Ja? Wie man plötzlich mit einem geweihten Priester plötzlich gemeinsam in Sprachen betet, den Herrn erhebt, Prophetien füreinander empfängt und was eigentlich so konfessionell gar nicht auf dem Zettel steht, sozusagen gegenseitig nicht. Ja? Das kann alle möglichen Grenzen auch an Kirche, an gesellschaftlichen Barrieren überschreiten. Man könnte jetzt ganz viel sagen darüber, was diese Taufe im Heiligen Geist beinhaltet und bewirkt. Ich möchte aber ein Bild, glaube ich, was hilfreich ist, auch da aus der Bibel dafür einführen, um zu zeigen, welcher Art diese Taufe im Heiligen Geist ist. Sie ist so ähnlich wie bei der Wassertaufe, nach unserem Verständnis jedenfalls, mehr als das Besprengen mit ein paar Tröpfchen. Ja, das wäre jetzt für uns ja auch ein Missverständnis, was wir bei der Wassertaufe sehen, aber wir glauben, dass das schon auch ziemlich viel Wasser dafür nötig ist, weil die Menschen untergetaucht werden sollten nach dem Brauch des Urchristentums. Aber auch beim Heiligen Geist geht es eigentlich nicht um ein paar Tröpfchen, eine Tröpfcheninfusion oder sowas, ja, sondern es geht um ein Wasserbad, eine Taufe im Heiligen Geist. Das Element des Wassers ist größer als wir selbst. Und da gibt es in Hesekiel 47 doch diese phänomenale Vision, weiß ich, ob ihr das kennt, diesen Text, wo aus dem Tempel heraus so ein Strom von Wasser so fließt. Ja? Er zeigte mir einen Strom, sagt der Prophet, und so plötzlich kommt er selbst in dem Bild vor. Das finde ich immer so irre. Bei Johannes ist das ja auch, der sieht so eine Himmelsvision von den Ältesten da im Himmel. Plötzlich redet er mit dem und im Schwert. Also kommt da selbst drin vor, wird teleportiert oder was, ich weiß es nicht. Und so ist der Hesekiel, plötzlich kommt er in der Vision, die er sieht, selbst vor. Ja? Nämlich, es wird beschrieben, wie dieser Wasserstand, also aus dem Himmel, so ganz tief anfängt, dass man, oh, fließt da Wasser raus aus dem Tempel. Ja? Eine gute Hausfrau holt sofort einen Aufwischlappen, ja? Und dann merkt sie nach einer Weile, oh, geht ja gar nicht, viel zu viel. Ah, Quatsch, hat keinen Sinn. Und er wird jedenfalls geführt durch den Geist Gottes, ja, der Hesekiel, der Prophet, da durchzugehen. Ja, und er geht rein bis zu den Knöcheln. Wow, ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Dann fängt man schon an, von Hochwasser zu sprechen in unseren Kreisen. Ja. Und dann misst er noch ein bisschen weiter, geht er ein bisschen weiter rein und wartet noch ein bisschen zu. Und immer wieder muss er sich anpassen in der Art, wie er durch dieses Wasser geht. Und es wird immer tiefer, es wird immer mehr Wasser. Und es hört überhaupt nicht auf. Das ist natürlich auch ein Bild für den Heiligen Geist. Ja. Könnt ihr jetzt alles Mögliche daraus sehen? Ja, der Heilige Geist, das fängt sanft an und überfordert uns nicht. Kann man auch ohne weiteres darin sehen. Aber dann heißt es in Vers 5, Hesekiel 47, Vers 5, als er aber nochmal 1000 Ellen maß, das sind also immerhin 500 Meter, da war es schon ein Strom, kein Rinnsal mehr, was aus der Dusche von unvorsichtig duschenden Menschen da herausfloss, aus dem Badezimmer. Ja, kein Bächlein, diese netten Bächlein. Ja, so nett, da kann man sich ein bisschen erfrischen, holt man sich so eine Handvoll, sondern jetzt war es schon ein Strom. Strom heißt, man konnte nicht mehr hindurchschreiten. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu überschreiten war. Also falls jemand fragt, ist denn Schwimmen biblisch? Also ja, oder warum soll man denn schwimmen können? Also ich meine, physisch ist auch nicht falsch, gell? Kann immer nützlich sein. Gell? Aber es gibt so eine Situation, da musst du schwimmen können. Versteht ihr? Geistig schwimmen können, das ist irre, oder? Nehmt ihr mal das Bild mal mit, ihr könnt euch darüber mal Gedanken machen. Vielleicht fällt euch was auf, vielleicht zeigt euch der Heilige Geist etwas. Also wir werden, glaube ich, durch die Taufe im Heiligen Geist auch allmählich an das Schwimmen herangeführt. Ja? Kann sein, dass es auch mit so einem Rinnsal bei dir anfängt. Ja, vielleicht hast du mal ein Sprachengebet empfangen. Na ja, war so ein kleines Rinnsal. Ja? Aber immerhin. Ja? Und irgendwann wurde es ein bisschen mehr. Oder wo du plötzlich die Power merkst. Ja? Wo du merkst, jetzt komme ich an den Punkt, wo ich schwimmen muss. Was heißt denn schwimmen? Ich verliere die Kontrolle insofern, dass ich den Boden unter den Füßen nicht habe und ich muss selbst was tun, muss selbst mich bewegen, kooperieren mit dem Wasser, zusammenarbeiten mit diesem Strom. Ich habe einmal vor einem Segnungsabend, wo ich mich fragte, was gibt das, was wird das, habe ich einmal ein Schild vor meinem geistigen Auge gesehen, da stand: Vorsicht, nicht für Nichtschwimmer. Ganz komisch, ja. Nicht zweimal nicht. Ja. Also, was jetzt da passiert ist, ist nicht geeignet für Nichtschwimmer. Weil manche wollen ja die Kontrolle behalten, von vorne bis hinten. Ja. Gott, wenn du was mit mir, ich muss die Kontrolle behalten. Du bist der Herr, du bist der König, du bist der Retter, alles, aber ich muss die Kontrolle behalten. Das steht so in unserer Kirchenordnung oder so. Ja. Also, dann kann man nur manchmal sagen, Vorsicht, es gibt Situationen, die sind nicht für Nichtschwimmer geeignet. Also sollte man geistig schwimmen lernen. Könnt ihr folgen diesem Bild? Manchmal denkt man, jetzt komme ich aber ins Schwimmen. Könnt ihr das so als eine deutsche Rede sagen? Oh, da bin ich ganz schön ins Schwimmen gekommen bei der Prüfung. Da hat der Prüfer mich was gefragt, da bin ich ganz schön ins Schwimmen gekommen. Ja. Aber manchmal macht Gott mit dir Sachen, wo du ins Schwimmen kommst. Ja, aber das muss doch klar sein, wenn ich das machen soll, dann muss vorher Gott mir das sagen, wie geht das zu Ende. Da muss ich doch einen Plan haben und wann und wie und warum. Dann musst du das machen, wenn ich das machen soll, dann musst du das machen. Gott muss gar nichts machen. Aber du könntest ja mal schwimmen lernen. Wie wär's? Schwimmübung, Schwimmunterricht. Man kann gar nicht früh genug anfangen mit Schwimmübungen. Können Kinder schon. Im Körperlichen und auch im Geistlichen. Und ich habe was festgestellt als Unterstützung für die Angst. Ja? Wenn du Schwimmen übst, da wo es noch flach ist, dann fällst du nachher im Tiefen leichter. Kapiert? Also du könntest noch stehen, ja? Aber du sagst, ich schwimme jetzt schon mal, ich probiere mal. Ja? Ich würde, wenn ich hier tasten würde, würde ich noch irgendwo bei 1,50 oder was weiß ich, wie weit wir gerade sind, bei dem Strom, würde ich noch Halt unter den Füßen spüren, aber warum soll ich nicht da, wo ich noch stehen kann, mal eben zu schwimmen? Mal mich herauswagen aus meiner charismatischen Komfortzone, wo ich noch Halt habe. Ich bringe mal so ein paar herausfordernde Beispiele und dann fällt dir das andere leichter. Also ich meine, im Winter schwimme ich sowieso gerne, also wenn man da rausschwimmt, es gibt so manche so Schwimmbäder, da kannst du rausschwimmen, ja, auch im Winter, ja, aber unter Wasser ist viel schöner als über Wasser, denn draußen ist eisekalt, wenn du da mehr als den Kopf raushältst, bitterkalt, aber man kann im Winter auch rausschwimmen, da musst du schwimmen, im Wasser ist immer besser. Dann machst du so deine Schwimmübungen. Eine gute Anfängerübung ist ja vielleicht das Zungengebet, jetzt mal auf den geistlichen Bereich übertragen. Das ist vielleicht das Sprachengebet oder, ja, ich sag mal in dem Bild, ja, also so ein Sprachengebet ist ja auch so was Fließendes, immer Verfügbares eigentlich, glaube ich, ja. Eine Botschaft an die Gemeinde vielleicht nicht gerade, aber so das Sprachengebet, das pulsiert ja so in einem, ja. Wenn man es einmal empfangen hat, kannst du es theoretisch über deinen Willen und die Freigabe im Geist sozusagen abrufen. Das ist so für mich wie wenn Schwimmübung, wenn so der Kraulschlag, kennt ihr beim Kraulen, da werden die Beine, die haben so einen dauernden Kraulschlag. Ja? Und dann kommt irgendwann mal die Armbewegung dazu, mal lässt du dich gebrauchen für eine Prophetie für deinen Nachbarn oder in deinem Hauskreis oder in deiner Umgebung. Du empfängst ein Wort, du hast ein Wort der Erkenntnis bekommen. Du probierst mal andere, na ich sag mal, Armbewegungen im Heiligen Geist aus. Und man geht immer ein gewisses Wagnis ein. Man geht immer ein gewisses Wagnis ein, weil das kann ein Flop sein. Manche sagen das schon von vorne dazu, vielleicht ist das jetzt erfunden oder vielleicht ist das nichts, aber prüfe es bitte, kann man immer dazu sagen, so als Geländer, ob das vom Heiligen Geist ist. Aber wie schön, wenn wir uns darin auch ermutigen können, wenn wir uns darin zum Segen werden können, wenn wir da solche Schwimmübungen, sage ich mal, auch veranstalten. Es mag ja auch verschiedene Schwimmstile geben, auch sogar in Bezug auf den Heiligen Geist. Manche, die einen so gearteten oder anders gearteten Umgang mit dem Heiligen Geist pflegen, auch die Art, wie Gott mit dir unterwegs ist, aber kooperiere mit dem Heiligen Geist. Das ist eine tolle Sache. Beim Waffenträger war das so, ja, aber auch bei dem Wasser. Das Wasser ist nicht dein Feind, dein natürlicher Feind, sondern du kooperierst mit dem Wasser. Du schwimmst mit dem, was da dir begegnet, in diesem Bild von Hesekiel, einfach mit. Du schlägst nicht das Wasser, es verbraucht nur Kraft, sondern du arbeitest mit dem Wasser zusammen. Aber schwimmen müssen wir schon selbst. Das nimmt uns der ganze Strom des Geistes nimmt uns das nicht ab, schon selbst zu schwimmen. Also, die Taufe im Heiligen Geist ist so wie die Taufe im Wasser vergleichbar, aber die Taufe im Heiligen Geist ist größer als die Taufe im Wasser. Und übrigens ist auch der Täufer im Heiligen Geist, nämlich Jesus, ist natürlich auch größer als der Täufer im Wasser. Es kann Johannes der Täufer sein, wie der auch immer heißt, ist eigentlich wurscht. Aber Jesus ist größer als der Täufer im Wasser. Und es wäre schön, wenn du das Wirken des Geistes Gottes nicht auf eine punktuelle Dusche reduzieren würdest. Ja? Also wenn du mal aufdrehst, die Dusche so zack, unten, kurze kalte Dusche, zack, wieder weg, wieder auf, wieder weg. Nur für irgendeinen kurzen Zweck. Also die Taufe im Heiligen Geist ist mehr, ist als etwas mehr gedacht. Es soll uns niemals verlassen. Auch dieser Strom des Lebens, der Strom des Geistes Gottes soll in uns immer fließen können, immer pulsieren können. Er soll ja fortwährend in uns bleiben, der Heilige Geist. Na gut, manche nehmen eine Dusche, manche trauen sich schon in die Badewannenfüllung hinein. Aber das Ziel ist noch ein anderes. Wer weiß, was für Zeiten noch kommen werden, wo wir uns darauf verlassen können müssen, dass der Heilige Geist wirkt. Ich habe mal, als noch in der Sowjetunion noch die Untergrundgemeinden agiert haben und verboten waren, die haben sich dann nicht mehr getraut. Wir machen immer so schön unsere Ansagen, ja, nächsten Sonntag, ja, so und so. Die haben sich dann nicht mehr getraut, ihre Gottesdienste anzusagen. Die haben gesagt, hört auf Gott. Ja? Also es wird sicherlich nächsten Sonntag eine Versammlung geben, ja? Aber Gott wird euch zeigen, wo die sein wird. Ja? Und das war ja total verblüffend. Dann waren tatsächlich dann 350 Leute dann am nächsten Sonntag um 11 Uhr in dem Waldstück sowieso. Irgendwie hat anscheinend der Geist Gottes mindestens einen Teil der Gemeinde dahingehend bewegt. Und wer ist nicht gekommen? Ja, die Spitzel vom KGB. Die haben es irgendwie nicht gehört. Ja? Also so haben die das mit den, da gibt es wirklich Zeugnisse von, ja? So haben die das mit den Ansagen gemacht. Und dann war man darauf angewiesen, vom Heiligen Geist zu hören. Ja, ja, oder ein Bibelkurier, den ich persönlich kenne, ja, der hat einen ganzen Kofferraum voller Bibeln gehabt. Der fuhr, ich meine sogar durch Kiew, ja, und merkte, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und merkte, wie dann drei oder vier verschiedene Autos nachher ausfindig gemacht, die ihn irgendwie verfolgt haben. Die haben ihn nicht gestellt, die haben ihn nicht angehalten. Und dann war ein bestimmter Zeitpunkt und ein Treffpunkt verabredet mit der dortigen Untergrundgemeinde. Und die Empfänger dieser Bibeln aus der Gemeinde sind nicht auf das Auto zugegangen. Die haben das Auto vorbeifahren lassen. Und einfach nicht, haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Der Geist Gottes hat sie gewährt, die lange begehrten Bibeln endlich mal für etliche aus der Gemeinde eine eigene Bibel in die Hand zu drücken. Ja? Der Geist Gottes hat ihnen gewehrt. Geht nicht auf das Auto. Doch, das ist doch das Auto von, das ist doch eindeutig, ist doch vom AVC war das. Ja? Sind doch die Kuriere. Ja? Und der Bruder hier aus Deutschland, der wusste auch nicht so recht, was er machen soll, aber der ist dann so lang gefahren, bis diese Autos irgendwie verschwunden sind wieder. Ne? Und dann haben sie durch den Geist Gottes eine Übergabe gefunden, wo kein KGB mehr war und kein nichts mehr war. Ja? Also das ist gewaltig, aber da merkt ihr, es kann Situationen geben, wo es gut ist, wenn man schwimmen kann. Wenn man gelernt hat, mit dem Heiligen Geist zu schwimmen, zu vertrauen, Dinge zu machen oder eben auch nicht zu machen, die eigentlich logisch wären. Ja? Und dadurch kann dann Gott verherrlicht werden oder kann dann eben Schutz auch aufgebaut werden und so weiter. Das nur mal so als ein Beispiel, fällt mir nur so gerade ein. Ich möchte kein Zuschauer sein für das Wirken des Geistes Gottes, auch als Bademeister sozusagen außen vor, sondern mit dabei sein. Ja. Wir schämen uns nicht, auch in unserem Land, wo das Wasser doch relativ flach noch ist, trotzdem schon mal so schwimmen zu üben. Vielleicht werden wir es später fürs tiefere Wasser noch gebrauchen können. Ich möchte zum Ende kommen, wie wirkt sich denn diese Taufe im Heiligen Geist aus? Wir empfangen Kraft aus der Höhe nach der Verheißung Jesu. Ein Waffenträger, ein Beistand für unseren Glauben. Er lässt in uns, ich glaube, primär auch einen Geist der Anbetung aufsteigen. Ja? Der Heilige Geist, wenn wir den von Gott empfangen, also durch die Taufe im Heiligen Geist, verherrlicht er Jesu. Ganz vieles Sprachengebet, das ist ja in Wirklichkeit Anbetung des Herrn. Aber dieser Geist, mit dem Jesus uns tauft, er befähigt uns auch, anderen ein Zeugnis zu sagen, auch an einer Stelle, wo vielleicht ein bisschen Freimütigkeit, ein bisschen Mut dazugehört, es einfach rauszuhauen. Und ich glaube, dass dieser Waffenträger uns eben auch mit den Gaben des Geistes ausstattet, nicht nur zu unserer Erbauung, das auch, sondern eben auch zur Gewinnung von Menschen. Wie viele Menschen sind dadurch schon zum Glauben gekommen, dass eine übernatürliche Intervention von Gott stattgefunden hat und ein Mensch sich hat gebrauchen lassen. Aber wie gesagt, schwimmen müssen wir dann schon selbst. Wir empfangen den Geist, den der Messias selbst empfangen hat, vom Messias. Also ist auch das Programm, was Jesus als der Gesalbte Gottes für sich proklamiert hat, ist also auch unser Programm. Deswegen können wir uns auch damit identifizieren. Und deswegen möchte ich das am Schluss auch nochmal lesen, Lukas 4. Da ist Jesus in der Synagoge in Nazareth, kommt erfüllt mit dem Heiligen Geist aus dieser Prüfungszeit in der Wüste zurück. Und die erwachsenen Männer in der Heimatsynagoge, wo er ja auch aufgewachsen ist, dürfen dann so als Zeichen der Ehre dann eben auch die Lesung veranstalten. Jeder jüdische Junge hat lesen gelernt, zumindest Hebräisch. Und er kriegt die Rolle des Propheten Jesaja gebracht. Ja, die liegt da schon. Er rollt das auf. Ja, das ist ja so eine 18 Meter lange Rolle, glaube ich, ungefähr. Ja. Ist ja im Schrein des Buches in Jerusalem. Da kann man die ja sehen, die lange Jesaja-Rolle. Aber er hat nicht lange rumgerollt, eine halbe Stunde, sondern er hat dann die Stelle gefunden, also vorgefunden, auf der dann diese Messias-Prophetie steht, die eigentlich sein Programm ist. Lukas 4, Vers 18 liest er aus Jesaja vor: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Ja des Herrn. Das ist das Messias-Programm, mit dem Jesus angetreten ist. Und er hat das auch gemacht, was da steht. Er hat das auch gemacht. Wenn du und ich jetzt diesen Geist Jesu von ihm als dem Täufer empfangen, dann erben wir sein Programm. Dann erben wir dieses Programm. Dann liegt uns das auch plötzlich auf dem Herzen. Genau mit dieser Salbung, in diesem Sinne von Jesaja 61 ist das, was Jesus hier zitiert in der Synagoge, in diesem Sinne in dieser Welt zu agieren. Und wir können es auch. Wir können es auch. Dann brennen wir auch nicht aus, dann laugt uns das nicht aus. weil das sind ja heftige Sachen, die Jesus hier sagt. Aber er war dazu in der Lage durch die Salbung des Geistes Gottes. Und wenn er uns tauft, ja, mit demselben Geist, dann erben wir sozusagen auch sein Programm. Die Welt hat den Sinn des Herrn nicht erkannt, schreibt Paulus 1. Korinther 2, Vers 16. Wer hat denn den Sinn des Herrn erkannt? Wir aber haben den Sinn des Christus. Also die Gesinnung, merkt ihr, die Gesinnung von Jesus Christus, die ist in uns durch den Geist Gottes. Ja? Die eben auch den Armen frohe Botschaft verkünden will, die eben auch zu den Zerbrochenen sich hingezogen fühlen, die sogar ins Gefängnis Befreiung hinein verkünden. Den Armen frohe Botschaft, den Blinden und so weiter und so weiter. Finde ich eine gute Motivation, weil man oft sagen kann, es überfordert mich, aber wenn er der Täufer im Heiligen Geist ist, dann sind wir in der Lage dazu, auch diese messianische Mission weiterzutragen, weiter zu erfüllen. Ja? Und dafür tauft er seinen Leib und seine Jünger mit dem Heiligen Geist auch heute noch. Amen.